Stell dir vor, Anton, da war doch der chinesische Präsident Hu Jintao zu Besuch bei Obama. Und über was wird in den amerikanischen Medien am meisten geredet?
Bestimmt über Wirtschaft, Friederike, denn die Amis haben doch große Schulden in China.
Denkste, das ist anscheinend nicht
interessant. Dann eben über die chinesische Armee, die ja immer besser und besser ausgerüstet wird. Viele Riesenraketen, da können einem die Haare zu Berge stehen.
Auch falsch. Aber mit den Haaren warst du schon ganz nah dran.
Was? Mit den Haaren? Meinst du eine haarige Angelegenheit?
Über das Treffen zwischen Obama und Hu Jintao wurde morgens in den Medien berichtet. Und ein Bild zeigte Obama mit leicht ergrauten Haaren.
Ist ja in seinem Alter noch nicht so ganz üblich, aber bei den vielen Sorgen mit Republikanern und vor allem der Tea Party wundert mich das überhaupt nicht.
Und abends wurde dann wieder berichtet. Und ein Bild zeigte ihn mit ganz dunklem Haar.
War da vielleicht die Beleuchtung anders oder was?
Nein, die Medien stellen die Frage, ob Obama sein Haar gefärbt hat.
Also das ist doch ganz egal.
Finde ich auch. Hu Jintao ist 68 und ganz schwarz. Aber in China ist es üblich, sich die Haare zu färben. Da werden jährlich ungefähr 300 Millionen Euro für Haarfärbemittel ausgegeben.
Deswegen braucht Obama das nicht auch zu machen. Und dass die Medien darüber reden, zeigt doch nur, dass die Bevölkerung kein Interesse an den wirklichen Problemen hat.
Genau wie bei uns.
Du meinst die Sache mit Gerhard Schröder?
Wieso Schröder? Bundeskanzler Schröder?
Ja, der hatte doch 2002 geklagt und gewonnen gegen eine Nachrichtenagentur, die gemeldet hatte, er färbe oder töne seine Haare.
Na ja, der hatte wohl nichts Besseres zu tun.
Ah, langweilig. Übrigens, bei unserem letzten Gespräch hast du erzählt, dass der Südsudan ein eigener Staat werden will.
Ja, die Bevölkerung des Südsudans hat ab dem 9. Januar darüber abgestimmt, ob sie sich vom Nordsudan loslösen will.
Und? Ergebnis?
Das Ergebnis wird erst Anfang Februar vorliegen. Aber schon jetzt zeichnet sich eine überwältigende Mehrheit für einen eigenen Staat Südsudan ab.
Ist der Norden denn damit einverstanden?
Der Präsident des Nordens, al-Bashir, hat versprochen, ein Votum des Südens für seine Abspaltung vom Norden zu akzeptieren. Aber bis zum Stichtag für die Unabhängigkeit, dem 1. Juli, müssen noch einige strittige Punkte geklärt werden.
Da geht es bestimmt wieder um Erdöl.
Das ist eines der strittigen Punkte. Bisher haben sich Norden und Süden die Erlöse aus dem Erdöl 50-50 geteilt. Aber 80% des zu fördernden Erdöls liegt im Süden.
Dann ist halbe-halbe doch ungerecht.
Aber die Raffinerien und Pipelines liegen im Norden. Ein Vorschlag: Der Süden bekommt nach und nach mehr vom Erdölgewinn, muss dafür aber zahlen, wenn er die Raffinerien und Pipelines des Nordens benutzt.
Auf jeden Fall wird es kompliziert.
Hinzu kommen noch Probleme mit dem Wasser. Viehzuchtbetreibende Nomaden im Norden sind im Sommer auf die Wasserläufe im Süden angewiesen.
Und jetzt verläuft da eine Staatsgrenze.
Und dann ist noch strittig, wo genau die Grenze zwischen Nord und Süd in der Region Abyei verläuft.
Was? Apfel und ein Ei? Eine Region?
Abyei. Das ist ein Gebiet auf der Grenze zwischen Norden und Süden, etwa so groß wie ein Viertel der Schweiz. Und dort gibt es auch Erdöl.
Warum können die Menschen in diesem Gebiet nicht selbst darüber entscheiden, wo sie hinwollen? Zum Süden oder zum Norden?
Genau das war nach dem Friedensabkommen von 2005 so geplant. Die stimmberechtigten Bewohner von Abyei sollten am 9. Januar auch darüber abstimmen, ob ihre Region zum Norden oder zum Süden will. Aber dieses Referendum ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
Da ist ja Streit vorprogrammiert. Es ist überall das Gleiche. Alle meinen, selbstständig sein ist das Paradies.
Na, da kann ich dir einiges erzählen über ein anderes Paradies, den Kosovo.
Ah, da haben wir schon vor einiger Zeit darüber gesprochen. Die haben sich einfach für selbstständig erklärt. Ein Teil der Staaten hat das anerkannt, ein Teil nicht.
Mitte Dezember hatten sie dort Wahlen. Aber das ging nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Es gab Stimmenkauf und angeblich haben in bestimmten Gebieten viele auch zweimal abgestimmt.
Dann hat bestimmt die bisherige Regierungspartei gewonnen.
Ja, das stimmt. Aber sie haben nun doch nicht genug Stimmen, um allein zu regieren.
Das wird eine schwierige Regierungsbildung geben.
Hat der vorige Premierminister Hashim Thaçi aber gerade geschafft. Mit zwei anderen Parteien und einigen Minderheiten. Aber viel wichtiger ist ein Bericht, den der Schweizer Staatsanwalt Dick Marty im Auftrag der EU erstellt hat.
Staatsanwalt? Klingt ja so, als ob da jemand Verbrechen verfolgt.
Ja, so ist das. In dem Bericht wird gesagt, dass vom Kosovo aus ein umfangreicher Organhandel, vor allen Dingen mit Nieren, seit Beginn des Krieges 1999 in Gang war.
Und woher hatten die Nieren?
Wohl von Menschen, die sie vorher umgebracht hatten. Es gibt auch ungefähr 500 Vermisste, über die trotz starker Bemühungen der Rechtsgruppe der EU, Eulex, keine Angaben gefunden werden konnten. Sie wurde weder von den Kosovaren noch den Albanern bei ihren Ermittlungen unterstützt.
Wieso Albanern?
Vermutlich wurden die Nieren in Albanien entnommen.
Und die NATO hat nichts gemerkt? Die waren doch diejenigen, die dem Kosovo erst ermöglicht hat, den Krieg zu führen und zu gewinnen.
Doch, die NATO hat das gemerkt, ist aber nicht eingeschritten, denn sie wollte Stabilität um jeden Preis.
Und woher weiß man das?
Es gibt einen geheimen NATO-Bericht aus dem Jahre 2004, in dem steht...
Wenn er geheim ist, dann weiß man doch nicht, was drinsteht.
Noch nie was von WikiLeaks gehört? Außerdem gibt es auch andere, die geheime Berichte an Zeitungen schicken, weil sie der Meinung sind, dass die Wahrheit ans Licht muss.
Und an wen wurde der Bericht geleakt?
An die englische Zeitung The Guardian. Und der Inhalt deckt sich weitgehend mit den Aussagen von Dick Marty und auch von anderen Geheimdiensten.
Und was steht da drin?
Der Premierminister des Kosovo, Hashim Thaçi, sei der Boss der sogenannten Drenica-Gruppe, die Geschäfte mit Drogen, Waffen und Frauen macht, Geldwäsche ausführt und außerdem Todesschwadrone auf serbische und auch auf kosovarische politische Gegner schickt. Das sind alles alte Mitglieder der UÇK, der sogenannten Befreiungsarmee für den Kosovo.
Diese Leute wären dann ja richtige Verbrecher.
Natürlich, Anton. Hinter Thaçi steht noch ein Savit Haliti, in dessen Auftrag eine lange Liste von Gegnern ermordet wurden. Auch Parteigänger von Ibrahim Rugova, dem ersten Premierminister.
Du, sag mal, Friederike, wenn das alles in einem geheimen NATO-Dokument steht, dann haben doch auch alle NATO-Mitglieder davon gewusst.
Ja, Anton, sie haben alle davon gewusst.
Und sie haben diese Verbrecherbande dann trotzdem weiter unterstützt?
Ja, Anton, das haben sie.
Und haben zugelassen, dass diese Bande den Kosovo als eigenen Staat bekommen hat?
Ja, Anton, es ist ein richtiger Skandal, dass nichts unternommen wurde, um denen das Handwerk zu legen.
Warum bloß?
Vermutlich wollten sie Stabilität auf dem Balkan um jeden Preis.
Aber sie predigen doch immer Menschenrechte und Gerechtigkeit und Demokratie und sonst was.
Predigen, das ist das eine. Selbst tun, das ist das andere.
Hör auf, mir reicht's. Und die wollen jetzt den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verlängern?
Es heißt, Ende 2011 soll mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan begonnen werden, wenn es die Sicherheitslage erlaubt.
Die sagen doch immer, wenn das Militär nicht dort ist.
Das erzähl mal dem Gutenberg, du gutes Tier. Militär gehört abgeschafft. Also Anton, was ist dann?
Dann fällt Afghanistan in die Steinzeit zurück, vor allem was die Rechte der Mädchen und Frauen angeht.
Das ist reine Propaganda, als ob es den Mädchen und Frauen heute unter den Warlords gut gehen würde.
Aber die Mädchen dürfen doch jetzt zur Schule gehen. Unter den Taliban war das nicht möglich.
Theoretisch stimmt das. Aber praktisch können viele Kinder deswegen nicht zur Schule gehen, weil sie arbeiten müssen. Sonst würden ihre Familien schlicht verhungern.
Erst das Fressen, dann die Moral.
Dann die Bildung. Hier von Caritas International, Ende 2009. Die in der Studie interviewten Frauen haben klar gemacht, dass sie gegenwärtig weniger Fragen von Bildung und Gleichberechtigung beschäftigen, als das buchstäblich nackte Überleben.
Aber wenn die Soldaten aus Afghanistan abziehen, dann müssen die Frauen bestimmt wieder diese Zelte mit Seeschlitz tragen.
Du meinst die Burka? Die tragen die Frauen auch jetzt, als Schutz gegen männliche Übergriffe.
Also sind die Frauen in Afghanistan immer noch Freiwild für die Männer?
Ich würde eher sagen, eine Art Besitz. Nach UN-Studien sind 90% der Frauen in Afghanistan familiärer Gewalt ausgesetzt.
Ich hatte gehofft, das wäre unter dem Präsidenten Karzai besser geworden.
Karzai, der Halunke, hat Anfang 2009 ein ganz frauenfeindliches Gesetz zur Regelung des Familienlebens unter Schiiten unterzeichnet.
Wieso nur unter Schiiten?
Weil im August 2009 Wahlen waren und Karzai auch von den Schiiten gewählt werden wollte.
Was steht in diesem Gesetz drin?
Die Frau muss den Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn sie das Haus verlassen will.
Das ist ja ungeheuerlich.
Und noch schlimmer, die Frau ist verpflichtet, wenigstens alle 4 Tage mit ihrem Mann zu schlafen.
Aber dazu gehören doch 2, wenn sie nicht will.
Der UN-Entwicklungsfonds für Frauen hat der Regierung vorgeworfen, die Vergewaltigung einer Frau durch ihren Ehemann zu erlauben.
Genau so ist es.
Auf internationalen Druck hin ist dieses Gesetz noch einmal überarbeitet worden. Das Verbot des freien Ausgangs wurde gestrichen. Vorschriften zum Sexualleben gibt es nicht mehr.
Und ich dachte, die Frauen seien nur von den Taliban unterdrückt worden.
Die heutigen Warlords sind auch nicht viel besser als die Taliban. Zum Beispiel werden Mädchen und Frauen bestraft, wenn sie vor häuslicher Gewalt oder Zwangsverheiratung weglaufen und dabei Zuflucht bei Fremden suchen.
Wo soll die Frau denn sonst hin?
Sie darf nur zu Verwandten oder Sicherheitskräften fliehen,
die sie im schlimmsten Fall wieder zurück nach Hause bringen.
Wenn sie bei Fremden Zuflucht sucht, kann sie wegen Ehebruch oder Prostitution bestraft werden.
Da sind die Frauen ja doppelt bestraft.
Dreifach, weil sie ganz besonders unter dem Krieg in Afghanistan zu leiden haben. Wenn mal wieder vom Westen ganze Dörfer bombardiert und viele Zivilisten getötet werden, dann werden die afghanischen Männer nicht gerade friedlicher. Und das bekommen zuerst die Frauen und Kinder zu spüren.
Deswegen sage ich ja hier und überall, Militär gehört abgeschafft.